Sie haben es gesehen. Unten dran steht, wie praktiziere ich Vergebung. Ich habe schon vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen über das Thema Vergebung geredet, anhand von einer Erzählung von Jesus. Und ich habe dort mal ein paar grundlegende Sachen deutlich gemacht und ich habe gedacht, wir sollten das nochmal anschauen miteinander. Und ich werde jetzt ein Stück eine Wiederholung machen von der letzten Predigt und ich werde das noch ein bisschen praktischer ausführen. Für das haben Sie auch einen Zettel bekommen, dass Sie dann die Heim vielleicht das eine und andere noch nachschlagen können. Ich habe einfach gemerkt, dass es relativ viel zu sagen gibt natürlich zum ganzen Thema Vergebung. Es ist sehr vielschichtig. Aber ich werde jetzt zum Anfang nochmal mit uns die Geschichte anschauen, wo Jesus erzählt im Matthäus-Evangelium Kapitel 18, ab Vers 21. Und die Bibel haben, dürfen das gerne mitlesen. Ich lese heute aus der Luther-Übersetzung. Da sprach Petrus zu ihm, zu Jesus, und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht. Der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will's dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Aussagen in dem ganzen Abschnitt. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht. Und ließ ihn frei und die Schulden ließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Er war ihm 100 Silbergroschen schuldig und er packte ihn und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will es dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Ein König rechnet ab mit seinen Leuten. Der König, das haben sie ja sicher geahnt und angenommen, der König steht da für Gott, für Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Da kommt einer, der hat eine grosse Schuld, um das nochmals zu verdeutlichen, was da der Luther mit Silber, Zentner Silber übersetzt, das ist im Grundtext ein Talent. Ein Talent sind 6'000 Denare. Wir müssen jetzt natürlich wissen, wir können mit dem Wert von einem Denar nicht viel anfangen, aber ein Denar war zu der damaligen Zeit ein Tageslohn gewesen. Das heisst, der Mann hat 10'000 Talent geschuldet, das sind 60 Millionen Tageslöhne. Ist er schuldig gewesen. Also eine fast unbeschreibliche Schuld. Um die Grösse noch weiter auszuführen, wenn man 300 Arbeitstage pro Jahr rechnet, was eine realistische Zahl ist, auch mit den jüdischen Festtagen, so kommen wir auf 200'000 Jahre Arbeit. Also wenn er die Schuld abzahlen möchte, müsste er 200'000 Jahre arbeiten, hat aber von dem noch nicht gelebt. Also er muss ja dann auch noch essen und trinken und wohnen. Also nur wenn er alles, was er verdient, würde abzahlen. 200'000 Jahre, wenn man davon ausgeht, was auch eine realistische Zahl ist, 50 Arbeitsjahre pro Leben, kommen wir auf 4'000 Leben, die er schuldet. Also er müsste 4'000 Leben lang müsste er arbeiten, um die Schuld zu begleichen, die er hat. Da haben wir eine Vorstellung von der Grösse dieser Schuld. So viel Leben hat gar kein Mensch, dass er die Schuld zahlen kann. Und Gott hat sich erbarmt. Er hat ihm nicht nur gesagt, ich gebe dir Aufschub für die Schuld, sondern er hat gesagt, dir ist die Schuld erlassen. Du kannst rausgehen, alles ist dir erlassen. Das ist ein Bild für die Schuld, die wir Menschen gegenüber Gott haben. Die ist unbeschreiblich gross und unbezahlbar. Kein Mensch kann das je bezahlen. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass wir in unserer Welt Religionen kennen, die genau das befürworten. Denken wir an die Reinkarnationslehre. Was macht die denn? Die sagt, wir brauchen einen Haufen Leben, um gereinigt zu werden. Genau das ist der Hintergrund der Lehre. Also man nimmt wahr, dass wir Menschen so schuldig sind, dass wir nicht taugen für die Herrlichkeit Gottes. Dass wir zu unrein sind, um in die Ewigkeit eingehen. Und damit, ich bin also kein Verfechter von der Reinkarnationslehre, aber die Reinkarnationslehre bestätigt die biblische Lehre von der Unreinheit des Menschen. Nur sie haben die falsche Lösung. Aber sie brauchen x Leben, um den Menschen zu reinigen. Wie das auch immer funktionieren soll, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist in dem Denken über die Tierwelt, über die Pflanzenwelt, über Menschen, und so tut man sich höher entwickeln, dass man dann die Reinheit erlangt. Damit gibt die Lehre, die biblische Lehre, recht. Dass wir vor Gott nicht bestehen können, so wie wir sind. Dass wir unrein sind, das heisst also, das Urempfinden vom Mensch nimmt das wahr und sucht Lösungen. Nur leider oft die falsch. Es gibt keine verschiedenen Leben. Man kommt nicht durch verschiedene Leben durch, wird man rein. Der Mensch muss einmal sterben, heisst es im Hebräerbrief. Und dann kommt er vor Gottes Gericht. Einmal wird er sterben. Nicht 100 oder 4'000 Mal und nachher, wenn er rein ist, kommt er vor Gott. Nein, einmal. Es ist also eine Unmöglichkeit für einen Mensch, durch Leistung der Lösung zu erlangen. Was die ganzen Religionen uns bestätigen, ist, dass sie wissen, dass der Mensch Rettung nötig hat. Und so hat jede Religion hat ihren Weg zur Rettung. Aber der Mensch wird nicht gereinigt aus eigener Kraft, nicht in dem, dass er ständig wiedergeboren wird. Das ist ein qualvoller Prozess. Sondern der Mensch wird einzig und allein rein und gerecht durch das, dass Jesus für uns gestorben ist. Jesus ist gekommen, heißt im Hebräerbrief, im Vers, vor dem, dass wir einmal sterben müssen, um ein für allemal die Sünde der Welt dadurch fortzuschaffen, dass er sich selbst zum Opfer brachte. Jesus selber hat das gemacht. Und es gibt nur den einen Weg, nur so kann der Mensch rein werden. Nicht durch seine eigene Leistung, sondern durch das, was Jesus gemacht hat. Alle anderen Ideen sind absolut untauglich. Und das macht uns als Christen, die an Jesus glauben, so extrem. Das ist das, was so anstössig ist. dass wir dem glauben, was die Bibel sagt, dass jede andere Methode, jeder andere Weg zur Erlösung, zur Reinigung und Rettung von Mensch untauglich ist. Und das lehrt uns die Bibel ganz klar und eindeutig. Und wenn wir anecken in dieser Welt, dann werden wir genau wegen dem anecken, weil wir so etwas behaupten. Und weil wir mit dieser Meinung, das ist unsere Überzeugung, Gott recht geben. Wenn du noch nicht Jesus in dein Leben eingeladen hast, bin ich überzeugt, du weißt, tiefst in deinem Herzen, weißt du, dass du vor Gott eigentlich nicht bestehen kannst. Die meisten Menschen, die ich darauf anspreche, kommst du in den Himmel, sagen, ich hoffe das. Aber es ist keine Gewissheit, keine Geborgenheit. Weil wir in unserem Menschsein uns bewusst sind, dass wir von der Heiligkeit Gottes nicht bestehen können. Und wenn du das merkst, dann sage ich dir jetzt heute Morgen vielleicht zum 100. Mal, Jesus ist für dich gestorben. Und Jesus macht dich rein. Und Jesus versöhnt dich mit dem Vater. Und Jesus zahlt die 4000 Leben anstelle von dir. Und wenn du Jesus die Rechnung nicht begleichen lässt, zahlst du sie selber in der Ewigkeit. So wie der Mann, der die hat müssen zahlen. Und das nennt die Bibel Hölle oder Verdammnis. Das Evangelium ist die Botschaft von der Rettung, von der Erlösung. Gott hat unsere grosse Schuld selber tilgt. Er hat sie aus Erbarmen mit uns. Jetzt hat der Knecht so eine grosse Schuld erlassen bekommen, fast unbeschreiblich. Jetzt sieht er einen Kollegen, und dem ist 100, der ist ihm 100 Denar schuldig, 100 Tageslöhne. 100 Tageslöhne hätte der Mann in 1-3 Jahren abzahlen können. Aber er sagt nein, wirkt ihn und sagt, gib mir das her. Und er kann es nicht geben, er fleht ihn an, er zeigt kein Erbarmen und rührt ihn ins Gefängnis. Und dann kommt das vor den König, vor den Herr, und der sagt ihm dann, was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld vergeben, weil du mich darum gebeten hast. Da werden wir nochmal darauf zurückkommen. Weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen zeigen können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir da habe? Und dann übergab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückbezahlt haben würde. Das ist das Bild für Verdammnis. Er wird mindestens 4000 Leben müssen zahlen. Und so wird auch mein Vater im Himmel, sagt Jesus, auch behandeln, wenn ihr euren Bruder und eure Schwester nicht von Herzen verzeiht. Ziemlich eindeutig. Klarer hätte Jesus nicht reden können. Wir haben zwei Sachen festgehalten. Nachher kommen wir dann schon zu der Fortsetzung. Kein Mensch kann so massiv an mir sich verschulden, wie ich mich gegenüber Gott verschuldet habe. Niemand kann so eine Schuld mir gegenüber auf sich laden, wie ich eine Schuld habe, gegenüber Gott. Jede Schuld, die ich vergebe, ist immer unverhältnismäßig kleiner als das, was mir Gott bereits vergeben hat. Und wenn mir so grosse Barmherzigkeit begegnet ist, so bin ich aufgefordert und so erwartet Gott von mir, dass ich die Barmherzigkeit weitergebe. Das ist mal eine Feststellung. Kein Mensch kann so massiv an mir sich verschulden, wie ich mich gegenüber Gott verschuldet haben. Und als Zweites haben wir festgehalten, fehlende Vergebungsbereitschaft wird von Gott nicht nur nicht geduldet, sondern sie wird sogar bestraft. Gott sagt nicht nur einfach, das ist jetzt Pech gewesen und so, hast du das halt verpasst, sondern ich ziehe den Missfall Gottes 100% auf mich. Das ist etwas, was Gott nicht akzeptiert. Er will es anders haben. Ob uns das gefällt, ob wir 100 Ausreden haben oder nicht, Gott will das. Er duldet das nicht. Das hat er da deutlich gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem Zettel, was sie haben. Bedenkenswertes zum Thema Vergebung. Auf dem Hintergrund möchte ich Ihnen da ein paar Gedanken weitergeben zum Thema Vergebung. Der Petrus hat ja gefragt, ja, Jesus, was muss ich machen? Wie viel Mal muss ich verzeihen, wenn sich einer mir gegenüber verschuldet? Und Jesus sagt, im langen 7-mal, wir denken, wenn wir nicht wissen, was Jesus geantwortet hat, würden wir ja denken, das ist jetzt noch ein feiner Kerl, der Petrus. Der würde 7-mal vergeben, so viel Mal. Ich würde nur einmal oder zweimal. Nach dem 3. Mal ist er bei mir endgültig schubladisiert. Aber der Petrus wäre immerhin noch 7-mal bereit dazu. Und jetzt sagt ihm Jesus, nein, Petrus, nicht 7-mal, 7-mal 70, 490-mal am Tag. Der Tag hat 24 Stunden. Und Jesus hat jetzt natürlich nicht gemeint, dass jetzt Petrus Buchhaltung führt und zählt und beim 491. Mal sagt, jetzt ist fertig. Sondern Jesus meint, 7-mal 70-mal. Vergebung hat kein Ende. Vergebung ist nicht eine Frage von der Anzahl, sondern Vergebung ist eine Frage von der Gesinnung. Aber was ist jetzt Vergebung? Wir reden ja viel von Vergebung und jeder will, dass man vergibt, aber keiner will vergeben. Vergebung fordern, aber Vergebung geben, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und darum kann ich Ihnen die Formulierung, das ist ein Versuch von einer Definition, ich sage nicht, das ist die perfekte und einzige Definition. Ich kann einfach mal denken, wir müssen mal uns auch Gedanken machen, was meint eigentlich Vergebung? Vergebung meint, dass der Schmerz, ich auf mich nehme, ich lese es mal, wie es da vorne steht, oder auf Ihrem Zettel, Vergebung nimmt den Schmerz der seelischen Verletzung an und gibt das Recht auf vergibt das Recht auf Vergeltung, Bitterkeit oder Groll auf. Das ist Vergebung. Also wenn wir es mit Schuld zu tun haben und wenn wir von Schuld reden, dann ist es meistens etwas, was mir angetan worden ist und wo mir etwas Schlimmes zugestoßen ist, wo mich verletzt hat. Und es gibt Sachen, wo mich verletzen, und ich rede jetzt da nicht von Überempfindlichkeit, wo mich wirklich verletzen, wo ich nicht mehr rückgängig machen kann. Auch der, der es tun hat, nicht mehr gut machen kann. Es ist jetzt einfach mal passiert. Auch in jedem von uns ist in seinem Leben schon Sachen passiert, wo er gemerkt hat, ich kann es nicht mehr gut machen. Ich kann das Rad leider nicht mehr zurückdrehen. Könnte ich es, ich würde es. Ich würde noch einen Haufen zahlen, ich könnte das Rad zurückdrehen. Aber ich kann es nicht mehr. Es ist passiert. Und jetzt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Jürg, das tut mir wirklich leid. Und ich habe gesehen, ich habe dann Fehler gemacht. Und wenn ich jetzt ihm vergebe, heisst das, ich sage nicht einfach ja und du bist für mich in Zukunft trotzdem einfach eine Person non grata, du bist für mich einfach nicht existent. Ich schaue dich einfach nicht mehr sauer an, ich schaue dich jetzt einfach gar nicht mehr an. Du bist jetzt einfach die Luft für mich. Sondern Vergebung heisst, ich sage ja zu dem Schmerz. Ich sage nicht, es hat mir nicht wehtun. Ich sage nicht, es hat mich nicht verletzt. Aber ich sage, ich verzichte jetzt darauf, dass ich Vergeltung übe. Ich verzichte darauf, bitter zu sein und Groll zu üben gegen dich.
Ich bin wieder bereit, mit dir Beziehung aufzubauen. Das heisst Vergebung. Ich bin wieder bereit, mit dir weiterzugehen. Und nicht dich einfach stehen zu lassen und in Gedanken sagen, das ist halt so eine oder so eine. Und da sehen wir, dass Vergebung gar nicht immer so etwas Einfaches ist. Wenn ich darauf verzichte. Aber genau das hat doch Gott gemacht. Wenn Gott uns nicht würde vergeben, oder wenn Gott uns einfach würde vergeben und weiterhin Groll gegen uns hätte, dann wären wir ganz arm dran. Und wenn Vergebung für uns einfach heisst, wir lassen jetzt den anderen leben, aber wir wollen dann einfach wirklich nur leben, dann haben wir eine christliche Gemeinschaft, die den Namen nicht verdient. Vergebung verzichtet auf Vergeltung, verzichtet auf Bitterkeit und verzichtet auf Groll. Dass wir das einmal sehen, dass Vergebung nicht immer einfach ist. Ein kleiner Exkurs, was ist denn eigentlich Sünde? Und da tue ich mich wichtig, es ist nötig, dass wir unterscheiden zwischen Anfechtung und Sünde. Eine Anfechtung ist noch keine Sünde. Im Jakobus heisst es, ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Also Begehrlichkeit beschreibt jetzt da der Jakobus. Das ist etwas, was wir alle kennen. Wir sehen Werbung oder wir schauen Heftchen an oder weiss ich was, wir sehen einen Film aufzumachen und so eine Begehrlichkeit. Das ist eine Anfechtung. Das ist noch keine Sünde. Die Frage ist, was ich jetzt mit dieser Begehrlichkeit mache. Tue ich die Begehrlichkeit in mir, tue ich dieser Raum geben? Und je mehr ich dieser Raum gebe, je mehr wird ich schwanger damit. Und auf das Mal wird das geboren als eine Sünde. Aber Begehrlichkeit an sich ist noch keine Sünde. Wenn wir Begehrlichkeiten oder auch Gedanken, die wir haben, die wir vielleicht selber darüber verschrecken, sofort als Sünde taxieren, dann haben wir den Kampf gegen die Sünde schon verloren. Wenn wir aber unterscheiden zwischen Anfechtung und Sünde, dann können wir den Kampf gewinnen. Dann können wir nämlich dazu stehen. Wir können dem Recht geben, was sich in uns abspielt. Ich muss das nicht ablügen. Ich muss nicht sagen, jetzt habe ich etwas Schreckliches gedacht, was ich gar nicht gehört. Sondern ich kann mir sagen, jetzt habe ich das gedacht und das ist schrecklich. Aber ich gehe mit dem nicht überein. Ich will mit dem eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich sehe die ganze Sache anders. Und so tue ich mich distanzieren von einer Anfechtung. Hingegen, wenn ich mich einfach wehre und sage, Jürg, das darfst du ja nicht denken, 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 so fixiere ich mich genau auf die Gedanken und Fallen ist schon gestellt. Das ist wie, ich habe das ja auch schon mal gesagt, wie wenn ich euch die Aufgabe gebe, ihr dürft bis heute Abend nie an einen kleinen blauen Elefant denken. Nie. Und wenn ihr das euch merkt und zur Aufgabe macht, so werdet ihr bis heute Abend rumlaufen und sagen, ich darf nie an einen blauen Elefant denken. Und jedes Mal, wenn ihr das sagt, denkt ihr an einen blauen Elefant. Das ist das Problem von der Sünde. Wenn wir sie verdrängen, wenn wir nicht ehrlich sind, was uns auch eine Anfechtung begegnet, dann ist das wie ein Fallen. Wir müssen die Anfechtung entgegennehmen, wir müssen sie anschauen. Und wir müssen uns entgegenstellen und uns vor dem distanzieren und sagen, das denke ich zwar, aber das ist nicht meine Überzeugung. Meine Überzeugung ist so und so. Das müssen wir lernen unterscheiden. Sonst können wir mit unserem Leben, mit Anfechtungen und mit Sünden nicht zu Gang, wir sind immer Verlierer. Und das Zweite, negative Gedanken. Ich sage jetzt etwas, was Sie vielleicht verschrecken, aber ich sage es. Negative Gedanken sind nicht in jedem Fall Sünde. Negative Gedanken sind nicht in jedem Fall Sünde. Wir haben eine fromme Überzeugung, wo ich mir immer denke, wo man einfach den Eindruck hat, jede negative Gedanke ist eine Sünde. Es stimmt nicht. Negative Gedanken sind nicht zwingend Sünde. Wenn wir nämlich das würden behaupten, dass negative Gedanken immer Sünde sind, dann hätten wir nämlich ein Problem. Im Jesaja heisst, der Vers haben sie auch aufgeschrieben, weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Die aus Schwarz weiß und aus Weiß schwarz machen. Aus sauer süß und aus süß sauer. Wenn etwas negativ ist, darf ich negativ darüber denken. Erwartet Gott nie, dass ich über etwas Negatives positiv denke. Ich muss einfach prüfen, ob das Negative wirklich negativ ist. Aber wenn ich nicht mehr darf, negativ denken, kann ich nicht mehr leben. Weil es gibt so viel Negatives in dieser Welt. Und Gott fordert uns nicht auf, dass wir das Böse sollen gut nennen. Oder dass wir gut über das Böse sollen denken. Sondern das Böse ist böse. Das Negative ist negativ. Positiv ist positiv. Wir sollen das gesund einschätzen, unser Umfeld. Und wir sollen uns dieser Sache stellen. Und wenn wir negativ über etwas denken, im falschen Sinn, dann sollen wir uns korrigieren. Das passiert allen von uns. Und darum appelliere ich immer dafür, wenn wir auch, und vielleicht sind manchmal auch Leute schockiert, ich denke manchmal auch negativ. Manchmal auch über Menschen. Ich versuche dann einfach, diesen Menschen zu sagen, was ich negativ denke. Und oft wird das missverstanden, als würde ich sie verurteilen. Mein Ziel ist eigentlich nicht eine Verurteilung, sondern mein Ziel ist eine Klärung von meinen Gedanken. Ich will wissen, ob das stimmt, was ich denke, oder ob das nicht stimmt, ob ich mich korrigieren muss oder nicht. Das interessiert mich, nicht die Verurteilung vom anderen. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn ich über etwas negativ denke, wo negativ ist, versündige mich nicht. Gott erwartet das nicht von uns. Gott bezeichnet das Negative und das Böse ganz klar als böse. Und das soll auch bei uns so sein. Das biblische Konzept von der Vergebung. Wenn die Bibel von Vergebung redet, dann redet sie immer davon, dass mal jemand etwas eingesehen hat. Wir haben in dem, der König sagt dem Knecht, ich habe mich erbarmt, weil du mich darum gebeten hast. Das heisst, das biblische Konzept von Vergebung ist, dass ich ein Fehlverhalten anerkenne. Und dann wird mir vergeben. So heisst im Lukas, Kapitel 17, seid wachsam gegen euch selbst, wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, dann stell ihn zur Rede, und wenn er es bereut, dann verzeih ihm. Selbst wenn er 7-mal am Tag an dir schuldig wird, sollst du ihm verzeihen, wenn er kommt und sagt, es tut mir leid. Wir sehen das Konzept von der Vergebung. Einerseits sehen wir, dass Jesus da sagt, wenn einer an mir sich versündigt, dann soll ich mal zu ihm gehen und sagen, was er an mir sich verschuldet hat. Ich muss Ihnen sagen, ich habe die grösste Mühe, wenn man unter Christen ständig von Sünden redet. Und ständig von Sünden redet, die Gemeinde auf sich geladen hat, aber nie konkret formuliert, welche Sünde das ist. Ich finde, das ist absolut unverantwortlich. Das macht unsere Gemeinde kaputt, Wenn Sünde vorhanden ist, muss die Sünde benannt werden. Und dann kann der, der gesündigt hat, kann sich dieser Sache stellen und kann sagen, jawohl, es tut mir leid. Oder kann sagen, du, ich habe das so und so gemeint oder so und so gemacht. Du hast das, glaube ich, falsch verstanden. Wie auch immer. Aber die Bibel verabscheut ein Reden von Sünde, von Pauschalen, wo niemand recht weiss, um was es geht. Entweder ist Sünde passiert, dann kann man sie formulieren, oder es ist nicht passiert, kann man sie nicht formulieren. Und so auch im Umgang miteinander. Also das eine ist, ich gehe auf den Brüder oder auf die Schwester zu und sage, du, da ist der Punkt. Und nachher kann ich persönlich auch etwas damit anfangen. Und dann kann ich mir Gedanken machen. Und manchmal ist das auch hilfreich. Ich habe gestern auch gesagt, in einem Wochenende, wo ich war, sind wir am Tisch ins Gespräch gekommen. Manchmal ist es auch wichtig, manchmal brauchen wir das. Manchmal wissen wir doch, dass wir jetzt etwas machen, was ganz verkehrt ist. Und wir wissen, es gefällt eigentlich Gott nicht, aber wir sind dann wie kleine Kinder, wir sind auf dem Weg, das Gericht zu machen. Und dann brauchen wir einen Bruder oder Schwester, der sagt, hey, was machst du eigentlich? Und ich sage, oh ja, stimmt eigentlich, was ich eigentlich gewusst. Gut, dass du es gesagt hast, ich mache es nicht. Das brauchen wir manchmal. Wir sind manchmal in diesen Sachen kindlicher, als wir meinen. Auch wenn wir erwachsen sind. Wir brauchen die Hilfe und die Unterstützung. Also das einerseits ist, man muss die Sünde formulieren. Nicht von pauschalen Sünden reden oder wir haben noch so viele Sünden. Dann muss man sagen, was für eine Sünde man meint. Und dann kann man auch etwas damit anfangen und man kann eine Sünde regeln. Nur dann kann man sie regeln und nicht dann kann man sie eingestehen. Und wenn man dann Einsicht zeigt, dann muss ich vergeben. Dann gibt es kein Pardon, das ist schon die andere Seite. Wenn sich jemand an mir verschuldet und mich sehr, sehr verletzt hat, gibt ja ganz schwere Schulden, die man gegenüber einem Menschen aufladen kann. Gerade in den Beziehungen nehmen wir nur mal an, wenn jemand den bricht. Das ist ganz eine schwere, schwerwiegende Schuld, die ganz massive Folgen hat. Und jetzt kommt der Partner, der den gebrochen hat, zu seinem Partner und sagt, du, es tut mir wirklich schaurig leid. Und zwar nicht nur, weil es in der Bibel steht und weil jetzt die Christen von mir erwartet, dass ich das eingestanden, sondern weil es mir wirklich von Herzen leid tut, schon nicht mehr, auch wenn es von Herzen ist. Und dann ist der andere verpflichtet zu vergeben. Das lehrt uns die Bibel. Dann ist der andere verpflichtet. Das heisst nicht, dass für den, der vergibt, dass das leicht ist. Und das heisst nicht, dass die Beziehung vorher knall auf Fall gleich ist wie vorher. Das ist eine Illusion. Es geht in einen Prozess, wo man miteinander muss durchgehen muss, um wieder das gegenseitige Vertrauen zu gewinnen. Aber das ist das, was Jesus sagt. Wenn denn die Einsicht kommt und wirklich echte Einsicht da ist, dann muss ich mich nicht mehr fragen, soll ich vergeben oder soll ich nicht vergeben? Dann ist klar, dass ich vergeben muss, weil mir ist noch viel grösser Schuld vergeben worden. Das Prinzip, dass vergeben wird, wenn Schuld bekannt wird und anerkannt. Das Prinzip sehen wir auch, wo Jesus selber lehrt. Ich habe Ihnen die Stelle auch aufgeschrieben, 1. Johannes Vers 1, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir Sünden bekennen, dann kommt Vergebung in Kraft. Nicht einfach so pauschal. Das muss uns klar sein. Das Prinzip gilt auch bei Gott. Jesus ist gestorben am Kreuz auf Golgatha. Und wenn wird man erlöst? Wenn wird man wiedergeboren? Tut Buße. Wenn jeder lasse sich taufen, auf den Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Da, wo ich meinen Bankrott bekannt gebe gegenüber Gott, dort passiert Wiedergeburt. Das ist das göttliche Prinzip von Vergebung. Wo von Anfang an gilt, schon bei der Wiedergeburt. Wir werden nicht einfach wiedergeboren, weil wir von Vergebung gehört haben. Und weil Jesus gestorben ist, wir werden wiedergeboren, wenn wir Gott unsere Schuld eingestehen und dann erlöst er uns. Das ist das Prinzip und das Konzept von der biblischen Vergebung. Und jetzt kommt natürlich die Folgefrage, die logische. Und was ist jetzt, wenn das nicht passiert, wenn keine Einsicht da ist und trotzdem eine Schuld, bleiben wir einmal bei der konkreten Sünde. Ein Mann hat eh gebrochen, er sieht es aber nicht ein. Was macht man denn? Das ist schwierig. Dann kann man nicht einfach sagen, ja, du musst halt vergeben und der macht weiter. Das ist ja keine Einsicht. Vergebung hat auch immer Einsicht, dass ich eingesehen, dass das falsch ist und dass ich das nicht weiter will falsch machen. Das ist ein Witz, wenn ich sage, es tut mir leid, dass ich dir eins runtergehauen habe und dann sagt er, ja, ist gut, ich vergib dir und dann hauen wir wieder eins runter. Oder? Dann sagt er, also bitte sehr, das können wir jetzt den ganzen Tag durchexerzieren, aber so beim zehnten Mal sage ich dann vielleicht, du, jetzt glaube ich dir aber nicht mehr, dass dir leid tut. Ich glaube, dir macht das Freude. Das ist natürlich nicht Vergebung. Also ich tue natürlich, Vergebung hat mit Gesinnungsänderung zu, ich sehe etwas ein, ich nehme etwas wahr. Und wenn das nicht möglich ist, so hat der Paulus eine interessante Antwort, die allein würde Morgen füllen, aber ich will sie einfach doch antönen. Römer 12, ab Vers 17. Wenn jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Oder der Luther übersetzt, so viel an euch liegt, solltet ihr mit allen Menschen im Frieden leben. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Das ist ein interessanter Gedanke von Paulus, den wir wahrscheinlich kaum so krass uns würden getrauen aussprechen, nämlich dazu zu stehen, dass Sünde Rache zur Folge hat und dass das in Ordnung ist. Und jetzt sagt der Paulus, der Römer, rächt euch nicht selber. Es ist richtig, dass das Rache verdient. Aber nicht ihr sollt sie ausüben, sondern Gott wird sie an eurer Stelle ausüben. Vertraut ihm. Ihr habt einen anderen Job. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Gott wird das tun. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Das ist auch nicht einfach. Wie schon, ich habe auch schon jemand gesagt, das Leben ist halt nicht einfach. Ich kann es nicht einfacher machen, wir können es auch nicht einfacher predigen. Das Leben ist komplex. Das Böse mit Gutem überwinden, das ist unsere Aufgabe. Die Rache wird Gott ausüben. Es wird eine Rache geben. Gott wird Gericht halten. Wenn sich jemand an mir verschuldigt, wenn jemand meine Familie schädigt, jetzt auch, das muss jetzt nicht ein Christ sein, dann, wenn ich das Gefühl von der Rache habe gegenüber dem Menschen, nehmen wir an, dann haben wir ein Kind ermordet. Und ich empfinde Rache gegenüber dem Menschen, nicht Liebe, dann ist das in Ordnung. Meint denn jemand, dass Gott Freude hat an dem, wo mir das Kind umgebracht hat? Meinen wir denn nicht, dass Gottes Zorn entbrennt über diese Tat? Und dass Gott wird Rache üben über diese Tat? Und ich würde nie Eltern sagen, ja, jetzt müsst ihr halt für den Täter Liebe empfinden und so weiter. Ich würde mal zuerst dem Raum lassen. Denn für Gott ist das ein Gräuel, was da passiert. Und für ihn ist das eine Katastrophe. Und er leidet mit denen, die geschädigt sind. Und dann, und das ist dann der schwierige Schritt, dann soll ich aber nicht Rache nehmen. Ich soll das Gott abgeben und ihm sagen, du wirst das richten. Und meine Aufgabe ist, das Böse mit Gutem zu überwinden. Das sind keine einfachen Schritte. Aber so ist es. Und irgendwann, wenn wir einander lehren wollen, dass wenn uns Böses passiert, dass wir immer intensive Liebe für das Böse empfinden müssen, dann machen wir uns kaputt. Und wir verlangen von uns mehr als Gott. Viel mehr. Denn Gottes Zorn entbrennt über Bösen. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Der Herr ist zornig geworden über ihn. Er hat nicht gesagt, nein, du bist ein Lieben und du hast jetzt auch den kleinen Fehler gemacht. Gottes Zorn ist entbrannt über ihm. Ich weiss, dass das jetzt vielleicht viele Fragen aufwirft. Und ich habe mir heute Morgen mal Gedanken gemacht, ob wir mal überlegen sollen, nach der Predigt irgendwie eine Fragezeit zu haben, um gewisse Sachen noch genauer anzuschauen oder auszuräumen. Ich weiss nicht, ob die Gedankengänge für Sie neu sind, aber lesen Sie mal mit dem Blick die Römerstelle, die ich Ihnen aufgeschrieben habe. Gott wird sich rächen. Das heisst, wenn Vergebung nicht möglich ist, wenn keine Einsicht da ist, dann soll ich das Böse mit Gutem überwinden und ich darf wissen, Gott wird zum Rechten schauen. Er wird Richter darüber. Und er wird das richtig machen und viel besser als ich. Und dann, bei all dem, zum Schluss noch ein Plädoyer für eine gesunde Toleranz. Ich möchte das nochmal machen, wie das letzte Mal, als ich über den Abschnitt predigt habe. Es ist wichtig, dass wir in all dem eine gesunde Toleranz haben. Dass wir uns bewusst sind, dass keiner von uns vollkommen ist. Und dass wir uns bewusst sind, dass nicht alles immer Sünd ist. Und wenn jemand ein Mödli hat, das mir nicht passt, ist das nicht eine Sünd gegenüber mir. Und wenn jemand lacht, das auch ein bisschen komisch finde, oder ich finde, er lacht zu laut, ist das keine Sünd, ist das keine Scham, das ist sein Wesen und so dürfen sie. Und wenn wir überempfindlich sind und überverletzlich, dann habe ich zuerst einmal ein eigenes Problem und nicht das andere. Dann muss ich mal meine Situation klären und ich muss mal fragen, warum bin ich so hyperverletzlich? Muss ich vielleicht noch in meinem Leben irgendetwas klären? Ist mir etwas nicht bewusst, warum ich so schnell verletzt bin? Dass ich einfach nicht gerade mit dem anderen sofort ins Gericht gehe, sondern dass ich mich auch mal selber frage. Ich habe das auch schon jemand gesagt. Wenn ich merke, dass ich auf bestimmte Sachen stark reagiere und ich merke, das häuft sich, dann frage ich mich selber, Jürg, was ist mit dir los? Hast du das Problem, du echt vielleicht? Wo du im anderen häufig siehst. So, dass mir das lehrt und im Prediger gibt es eine interessante Stelle, die sie auch haben. Aber kein Mensch auf der Erde ist so rechtschaffen, dass er immer richtig handelt und nie einen Fehler macht. Versuche nicht, alles mitzubekommen, was die Leute reden. Was hast du davon, wenn du hörst, wie deine Untergebenen über dich schimpfen? Du weißt doch, dass du selbst oft genug über andere geschimpft hast. Steht in der Bibel, Prediger. Sind wir doch so ehrlich. Und sind wir nicht mit den anderen, gehen wir mit anderen härter ins Gericht als mit uns selber? Sind wir auch im gewissen Sinn eine gesunde Toleranz, die man auch in einer Familie hat? Es gibt halt einmal, dass jemand hässig ist in der Familie. Dann soll er halt mal hässig sein. Dann lassen wir ihn in Ruhe und sagen nicht gerade, dass er jetzt mir um Vergebung bitten muss. Dann warten wir mal, bis die grössten Wellen durch sind. Und hocken nicht gerade in die Wunden hinein. Dass wir irgendwie einen normalen Umgang finden miteinander und dort, wo dann wirklich Sünd ist, dort dann aber auch anrückt und auch das klar macht. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir machen das eine nicht und das andere nicht richtig. Und wir schwimmen so vernebelt. Aber wir reden irgendwie von Sünden und wir sind immer sündig und jeden Tag sündigen, man weiss sicher viel. Und wenn man nachfragt, ja, wo hast du denn an dem Tag gesündigt? Weiss es eigentlich auch nicht. Sünde ist nicht ein Mysterium. Sünde ist etwas, das formulierbar ist und aussprechbar. Und wenn es nicht aussprechbar ist, dann kann man sich freuen, dass halt keine Sünde im Raum ist. Und wenn Sünde im Raum ist, dann muss man sie klären. Ja. Ich muss zum Schluss kommen, es gibt eigentlich ein Seminar im Prinzip, die ganze Thematik.